NDR Info. Themen des Tages.
Nach der Geburt seines Sohnes durch eine Leihmutter in den USA wird aus den eigenen Reihen der Rücktritt von Jens Spahn gefordert. Wenn ein Spitzenpolitiker wie der Unionsfraktionschef im Ausland etwas nutzt, was in Deutschland verboten ist, schadet das dem Vertrauen in den Rechtsstaat? Damit starten wir gleich in die Themen des Tages. Bevor Emmanuel Macron in wenigen Monaten aus dem Amt scheidet und Frankreichs politischer Kurs ungewiss ist, wollen Berlin und Paris noch einmal gemeinsame Projekte auf den Weg bringen. Wir fragen gleich, was gelingt beim deutsch-französischen Ministerrat. Außerdem, zur besten Sendezeit wirft Donald Trump China vor, die Wahl 2020 manipuliert haben, Hand in Hand mit einem Deep State. Die nächsten Kongresswahlen sind erst im November, aber er sieht damit jetzt schon Zweifel, ob sie mit rechten Dingen zugehen werden. Das sind unsere Themen des Tages heute. Wir schauen auch auf den eskalierten Machtkampf in der AfD und einen gestrichenen Danger Dan Song, der beim ZDF bei der Satire-Sendung Die Anstalt für heftige Diskussionen sorgt. Heute ist Freitag, der 17. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Jens Spahn und sein Mann Daniel Funke freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. Ausgetragen wurde das Kind von einer Leihmutter in den USA. Strafbar ist das für die Wunscheltern nicht. Trotzdem steht Spahn politisch unter Druck. Seine Partei lehnt Leihmutterschaft ab und auch er selbst hat sich gegen eine Legalisierung ausgesprochen. Jetzt gibt es erste Rücktrittsforderungen. Sarah Beham mit der Debatte.
Nicht mehr tragbar, Doppelmoral, Rücktritt. Diese scharfe Kritik an Spahn kommt aus den eigenen Reihen. Aus Mecklenburg-Vorpommern, aus der Frauenunion dort, aus der Berliner CDU. Der Vorwurf immer derselbe. Privat handle Spahn anders, als er politisch abstimme. Zudem umgehe er das deutsche Gesetz. Daher schwingt bei den Glückwünschen immer auch ein Aber mit. Deutlich wird das auch an CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann.
Ich wünsche Jens Spahn und seiner Familie alles Gute und Gottes Segen. Die gesetzlichen Regelungen zum Thema Leihmutterschaft in Deutschland sind gut begründet. Es besteht dort kein Änderungsbedarf.
Privat Glückwünsche, politisch Verbot. Doch die Debatte dreht sich weiter, auch inhaltlich. Und das nicht zum ersten Mal.
Wir hatten damals keine Mehrheiten in Aussicht.
Sagt Karl Lauterbach von der SPD. Er war damals Gesundheitsminister. Die Ampelregierung wollte das sogenannte Embryonenschutzgesetz reformieren. Denn das regelt all diese Themen, unter anderem das Verbot der Leihmutterschaft. Lauterbach hält seinen damaligen Vorschlag bis heute für richtig.
Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass man darüber nachdenkt, die Leihmutterschaft zu ermöglichen für Paare, die miteinander befreundet oder verwandt sind.
Die sogenannte altruistische Leihmutterschaft, also ohne Geld. Die kommerzielle lehnt auch Lauterbach ab. Niemand solle Kinder für Reichere austragen. Dasselbe Prinzip führt er beim nächsten Verbot im Gesetz an, der Eizellspende. In Deutschland verboten. Der Grund, die sogenannte gespaltene Mutterschaft. Bedeutet, die Mutter, die das Kind bekommt, ist nicht die genetische Mutter, die die Eizelle gespendet hat. Man ging davon aus, dass dadurch das Kindeswohl gefährdet wird. Das Gesetz, das es regelt, ist von 1990. Vieles hat sich seitdem in Medizin und Gesellschaft verändert. Und politisch? Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU hatte sich bei der Eizellspende offen gezeigt, das Verbot zu lockern. Heute heißt es aus ihrem Haus:
Ich kann gerne den Anfang machen, ich habe da allerdings nichts Neues mitzuteilen.
Mitteilen, da halten sich seit Jens Spahns Vaterschaft viele zurück. Wer dagegen spricht, ist etwa Bundesjustizministerin Stefanie Hubig.
Also wir werden immer durch alles zum Nachdenken angeregt.
Ihr Nachdenken gilt allerdings nicht der Leihmutterschaft, sondern der doppelten Mutterschaft. Für sie wäre es gut,
wenn wir da zu einer Situation kämen, dass in einer langjährigen Partnerschaft, in der die eine Frau das Kind auf die Welt bringt und die andere eben keine biologische Mutter ist, dass man da zu einer doppelten Mutterschaft kommen kann.
Bisher gilt, Mutter ist, wer das Kind geboren hat. Die gleichgeschlechtliche Partnerin muss adoptieren. Ein langes Verfahren. Hubig verbindet mit einer Liberalisierung eine Hoffnung, gerichtet an Spahn, die auch als Seitenhieb verstanden werden kann.
Es freut mich, dass der Fraktionsvorsitzende CDU/CSU jetzt Familienzuwachs hat und sicherlich dann auch Verständnis hat für die Situation von zwei Müttern. Und das wäre, glaube ich, schon mal ein guter Schritt, da voranzukommen.
Welche Schritte wirklich folgen, ist offen. Auch wie der Weg für Jens Spahn weitergeht, privat und politisch.
Und Jens Spahn äußert sich heute ja auch selbst und sagt, er habe lange mit sich gerungen, aber er habe sich dann eben für diesen Weg auch entschieden. Eine Entscheidung, so hat es heute Nachmittag der Bundeskanzler angekündigt, die Thema im CDU-Bundesvorstand Anfang der kommenden Woche sein wird. Und damit wird aus diesem privaten Glück endgültig eben eine politische Kontroverse. Dazu der Kommentar aus dem Hauptstadtstudio Berlin von Mario Kubina. Er ist der Meinung, CDU-Politiker Spahn schadet dem Vertrauen in den Rechtsstaat.
NDR Info. Die Meinung.
Vor dem Gesetz sind alle gleich. Und im Fall von Leihmutterschaften ist das Gesetz eindeutig. Sie sind in Deutschland verboten. Dafür gibt es gute Gründe. Jens Spahn und seinen Mann hat das nicht davon abgehalten, ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist politisch falsch. Und es wirft moralische Fragen auf, denen sich der Unionsfraktionschef stellen muss. Wenn jemand ein so wichtiges Amt wie Spahn hat, hat er eine politische Vorbildfunktion. Aber die verkehrt der CDU-Politiker gerade ins Gegenteil. Zur Erinnerung, das Embryonenschutzgesetz gilt auch für den Chef einer Regierungsfraktion. Und es widerspricht dem Geist dieses Gesetzes, wenn Spitzenpolitiker es umgehen, indem sie sich eben im Ausland eine Leihmutter suchen. Spahn schadet damit dem Vertrauen in den Rechtsstaat. Die unfreiwillige Botschaft, Regeln gelten für alle. Es sei denn, man hat das Geld, sie zu unterlaufen. Eine Leihmutterschaft in den USA ist so teuer, dass sie nur Spitzenverdiener in Erwägung ziehen können. Dass sich Spahn damit gegen die Linie seiner eigenen Partei stellt, fällt da kaum noch ins Gewicht. Schwer wiegen die moralischen Implikationen. Leihmutterschaften bergen das Risiko, dass sich Frauen wegen einer wirtschaftlichen Notlage dazu bereit erklären. Und auch wenn dies nicht immer der Fall ist, vom Prinzip her wird der Körper einer Frau instrumentalisiert, damit andere Eltern werden können. Deshalb sind Leihmutterschaften ja hierzulande verboten. Wenn Spahn das ändern will, muss er es sagen. Wegducken geht jetzt nicht mehr.
Soweit die Meinung von Mario Kubina, Korrespondent in Berlin, wo die Debatte eben weitergeht, weil Jens Spahn und sein Mann das Leihmutterschaftsverbot hier in Deutschland über die USA eben umgangen sind. Gerade erst in Alice Weidel und Tino Chrupalla als AfD-Vorsitzende wiedergewählt worden, jetzt muss die Parteispitze gleich an mehreren Stellen um ihre Autorität kämpfen. Parteichef Chrupalla zum Beispiel steht wegen eines Wahlkampfauftrittes in Dessau-Roßlau in der Kritik. Dort wurde die DDR-Hymne gesungen. Nach Äußerungen dann eines Kabarettisten im Umfeld ermittelt inzwischen sogar die Staatsanwaltschaft. Und in Nordrhein-Westfalen, da widersetzt sich der Landesverband der Forderung, seine mitunter auch chaotische Kandidatenaufstellung abzubrechen. Also der Machtkampf in der AfD nimmt Form an, obwohl der Bundesvorstand versucht dagegen zu halten. Aus Nordrhein-Westfalen vom Parteitag der AfD berichtet Benedikt Walter.
Der vierte Tag des Landesparteitags der NRW-AfD begann mit einer Brandrede außerhalb der Mehrzweckhalle in Mahl, in der der Parteitag auch an diesem Wochenende stattfindet.
Wir gemeinsam haben es miteinander in der Hand, dass wir weiterhin diese Liste rechtssicher aufstellen.
Mit Megafon in der Hand ruft Parteilandeschef Vinzenz seinen Anhängern zu, sich von den Aufforderungen des AfD-Bundesvorstands nicht einschüchtern zu lassen. Diese hatte er in den letzten Tagen mehrfach gefordert, den Parteitag abzubrechen. Grund für die Forderung, die anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen dem völkischen Flügel der Partei in NRW und dem gemäßigten Lager rund um Martin Vinzenz. Der Vorwurf, am ersten Parteitagswochenende hätten Vinzenz-Anhänger Mitglieder des anderen Lagers bedroht und bedrängt. Durchsetzen kann sich der AfD-Vorstand rund um Alice Weidel in Mahl mit seiner Forderung nicht. Eine Mehrheit der Delegierten stimmt gegen den Parteitagsabbruch. Ein Fehler, wie der Weidel vertraute und frisch gewählte stellvertretende AfD-Bundesvorsitzende Sven Tritschler meint.
Man hätte ja noch reichlich Zeit, das alles nochmal sauber neu aufzusetzen, aber man will jetzt auf Biegen und Brechen hier mit seiner kleinen Mehrheit durchregieren. Das kann man versuchen, muss halt dann auch mit den Folgen leben.
Eine Gruppe von AfD-Mitgliedern rund um Tritschler hatte am letzten Wochenende versucht, durch massenhaftes Nominieren von Kandidaten auf einen einzelnen Listenplatz den Parteitag lahmzulegen. Als am Morgen die Niederlage der Abbruchbefürworter feststeht, verlassen diese mehrheitlich das Parteitagsgelände. Seitdem laufen die Abstimmungen über die weiteren Listenplätze für die Landtagswahl NRW ohne größere Probleme. Trotz allen Streits glaubt Parteichef Vinzenz, dass sich auch die Auseinandersetzungen mit dem Bundesvorstand noch beisetzen lassen.
Alice Weidel ist, glaube ich, in Berlin von unseren Bundesvorstandsmitgliedern aus Nordrhein-Westfalen, die hier selber Interessen haben, nicht gut beraten. Und ich glaube, wenn wir jetzt mit ein bisschen Abstand zu den Wahlversammlungen darüber sprechen, wenn wir das nochmal ganz klar analysieren, dann werden wir da auch eher gemeinsam wieder drüber schmunzeln und gemeinsam dann natürlich auch in die Wahl 2027 starten.
Spätestens bis Sonntag soll die Kandidatenliste der AfD NRW stehen. Gleichzeitig gibt es aber weiterhin Spekulationen aus der Bundesspitze der Partei, NRW-Landeschef Martin Vinzenz per Vorstandsbeschluss absetzen zu wollen.
Soweit vom AfD-Parteitag in Mahl. Ein Bericht von Benedikt Walter. Und diesen Machtkampf dort in Nordrhein-Westfalen mit dem Landesverband kommentiert an dieser Stelle jetzt auch Christoph Ulrich vom WDR.
NDR Info. Die Meinung.
Heftige Konflikte und Streits, die kennt man in der AfD zu Genüge. Gestartet als nationalliberale Anti-Euro-Partei hat sie sich über die Jahre radikalisiert. Luke, Petri, Meuthen, all diese Parteichefs paktierten zunächst mit rechteren Parteiflügeln und wurden von selbigen zu Fall gebracht. Auch Alice Weidel hat sich auf dem Bundesparteitag in Erfurt zuletzt eine große Macht im Bundesvorstand gesichert, indem sie sich auf die Rechtsextremen in der AfD stützte. Einer der letzten verbliebenen Gegner dieses Kurses war und ist Martin Vinzenz. Der NRW-Landeschef war bisher immer das nette Gesicht der Sammelbewegung für enttäuschte, strukturkonservative Wähler und Wählerinnen auf der einen und stramm völkischen Systemfeinden auf der anderen Seite. Dabei hat auch der Arzt aus Tönesforst hier und da Geläuterte aus dem Rechtsextremlager wieder in seine Reihen aufgenommen. Aber gegen Leute wie den Dortmunder Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich hat er sich bis an die Grenze der parteirechtlichen Möglichkeiten gewehrt, während er bei den eigenen Vertrauten vielleicht einmal zu viel ein Auge zugedrückt hat, wenn die teils massive Fehler begangen haben. Aber als jetzt die Listenaufstellung blockiert wurde, weil Rechtsextreme plötzlich um Geld und Mandate des eigentlich verhassten Staates fürchteten, da war Schluss. Das Fass zum Überlaufen brachte dann die Forderung des Bundesvorstandes, um Alice Weidel die Wahlversammlung in Mahl abzubrechen und eine neue Liste zu wählen. Rechtlich wäre das maximal heikel. Deshalb war es erwartbar, dass Vinzenz die Wahl der weiteren Listenplätze durchziehen würde und sie schnell bei der NRW-Wahlleitung dann auch einreichen wird. Und noch weniger überrascht es jetzt, dass seine Gegner seine Absetzung durch den Bundesvorstand vorbereiten. Was sicherlich eine fast unüberwindbare Hürde wäre, die AfD zur Landtagswahl 2027 zuzulassen. Alice Weidel riskiert also für die eigene Macht, die AfD ab 2027 aus dem Landtag in Düsseldorf verschwinden zu lassen. Und Vinzenz provoziert genau dies und lässt es darauf ankommen. Es gibt keine Chance mehr für einen Kompromiss. Nur noch eine der beiden Seiten kann übrig bleiben. Und damit vollzieht sich etwas, was Martin Vinzenz vor 2 Jahren angekündigt hat. Er hat sich damals als die Brandmauer gegen Rechtsextreme innerhalb der AfD bezeichnet. Dafür ist er belächelt worden. Jetzt hat er tatsächlich diese Brandmauer mitten in die Partei gesetzt. Entweder geht er dabei unter und die Partei bewegt sich Richtung Verbotsverfahren, oder Weidel stürzt über die Affäre. Dann hat Vinzenz obsiegt und mit ihm ein Kurs, der für die CDU, aber auch die FDP akzeptabel für Koalitionen sein kann.
Die Meinung von Christoph Ulrich, Korrespondent in Düsseldorf, zum Machtkampf der AfD-Bundesspitze mit dem mächtigen Landesverband von Nordrhein-Westfalen. Deutschland und Frankreich haben heute beinahe ihre gesamten Regierungen an einen Tisch gebracht. Auf Schloss Augustusburg in Brühl in Rheinland tagte der deutsch-französische Ministerrat. Es ging um Wirtschaft, es ging um Sicherheit und Verteidigung, es ging auch um künstliche Intelligenz und die Unterstützung der Ukraine, vor allem aber um eine engere Zusammenarbeit auch bei der nuklearen Abschreckung. Zugleich steht die große Frage im Raum, wie belastbar das Verhältnis nach dem Scheitern des gemeinsamen Kampfjet-Projektes FCAS überhaupt noch ist. Ich habe mit unserem Korrespondenten Markus Sambale über die Ergebnisse des Treffens gesprochen. Ich habe gefragt, im Herbst sollen deutsche Soldaten erstmals an einer französischen Übung zur nuklearen Abschreckung teilnehmen. Welche neue Qualität hat dieser Schritt?
Ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen. Das ist natürlich im Moment noch viel Symbolik, dass Deutschland jetzt überlegt, wie können französische Atomwaffen auch deutsche Sicherheit garantieren. Aber dahinter stecken im Prinzip 2 Ideen. Einmal, dass man sich, nicht nur weil man jetzt weiß, dass man unter Donald Trump in den USA einen Präsidenten hat, auf den man sich möglicherweise nicht verlassen kann, sondern man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht danach. Und deshalb will Deutschland in Europa nach Partnern suchen, wie man für Sicherheit, für Verteidigung sorgen kann, und landet bei Frankreich. Und gleichzeitig gleichzeitig ist diese Zusammenarbeit beim nuklearen Thema, bei den Atomwaffen eben auch etwas, was die deutsch-französischen Beziehungen stärken soll und auch, ich sag mal, wetterfest machen soll. Und selbst wenn da im Moment diese Übungen eher so ein bisschen banal wirken, auch so wie gestern, dass da Kampfjets aus Frankreich und Deutschland gemeinsam durch die Luft geflogen sind und aufgetankt wurden. Das sind erstmal mehr Symbole, aber die Absicht, da strategisch zusammenzuarbeiten, das ist schon eine Art, ja doch so eine Art Zeitenwende, zumindest auch was europäische Sicherheit angeht.
Und was wurde sonst noch gemeinsam besprochen und vielleicht sogar auf den Weg gebracht?
Also diese Veranstaltungen hier bestehen ja tatsächlich nochmal aus vielen Unterveranstaltungen. Es gab eben einmal zentral diese Verteidigungsthemen. Da geht es eben auch darum, dass man an verschiedenen Stellen weiter zusammenarbeitet, was die Ukraine-Unterstützung angeht, dass man auch Drohnenprojekte zusammen entwickelt. Dann haben parallel hier Minister und Ministerinnen aus 10 Ressorts und Staatssekretäre getagt, haben über Technologiethemen, über Kulturthemen geredet. Ganz viele Punkte, wo Deutschland und Frankreich sagen, wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann ist das ein Problem für ganz Europa. Das war auch quasi wörtlich das Zitat, was Präsident Macron auf der Pressekonferenz nochmal gebracht hat. Wenn sich Deutschland und Frankreich nicht einig sind, dann ist das ein Problem für Europa.
Für dieses deutsch-französische Verhältnis wird ja immer wieder gern das Bild vom gemeinsamen Motor bemüht. Früher hieß es, er schnurrte, zuletzt geriet er dann ins Stottern ganz deutlich. Das nach 9 Jahren gescheiterte Kampfjet-Projekt FCAS ist da vielleicht so das sichtbarste Beispiel. Wenn du nach diesem Treffen mal unter die Motorhaube schaust, Markus, läuft es mit Merz und Macron wieder runter?
Ich glaube, ja. Und vor allen Dingen, wenn man es auch mit der Zeit des Vorgängers von Friedrich Merz vergleicht, als Olaf Scholz Bundeskanzler war. Manche erinnern sich vielleicht noch an Fotos von Fischbrötchen essenden Präsidenten und seiner Frau in Hamburg. Ja, das war so ein Symbol dafür, dass die Beziehungen wirklich schwierig waren. Kanzler Merz hat das sich zum Ziel gesetzt, Deutschland und Frankreich wieder näher zusammenzubringen. Dieses Bild vom Motor ist tatsächlich relativ selten aufgetaucht diesmal, hat mich auch überrascht bei diesem Gipfel. Aber ich glaube schon, dass alle wirklich entschlossen sind, dass sie sagen, selbst wenn man sich nicht immer einig ist, wie zum Beispiel bei diesem Kampfjet-Projekt FCAS, dass man doch dann weiter nach anderen Gemeinsamkeiten sucht. Und das war gestern auf Schloss Bensberg zu spüren und das ist auch heute hier auf Schloss Augustusburg zu spüren, dass man eigentlich was zusammen erreichen will.
Soweit Markus Zambale in den Themen des Tages vom Treffen des deutsch-französischen Ministerrates heute in Brühl. Um 21 Uhr und eine Minute US-Ostküstenzeit am gestrigen Donnerstag wendete sich der Präsident aus dem Weißen Haus an die Nation. Seine Rede war, wie oft schon vorher, schräg, sie war undiszipliniert, sie war sprunghaft. Aber seine Botschaft war eindeutig. Ein äußerer Gegner, China, und Gegner innerhalb des amerikanischen Staatsapparates hätten gemeinsam versucht, seine Wiederwahl 2020 damals zu verhindern. Welche Strategie verfolgt Trump mit einer solchen Rede? Darüber konnte ich mit Jason Stanley sprechen. Er ist US-amerikanisch-deutscher Philosoph und Faschismusforscher. Im vergangenen Jahr verließ er, wie 2 weitere Professoren, aus Sorge über die politischen Entwicklungen die USA, die Yale-Universität und wechselte nach Kanada. Heute lehrt er an der Universität Toronto. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und gefragt, einiges davon hatte Trump ja auch schon früher behauptet, belastbare Belege präsentierte er erneut nicht, aber die Wucht war neu, mit der er die Vorwürfe bündelte und auch diese präsidiale Inszenierung zur besten Sendezeit. Ich habe Jason Stanley gefragt, was will Trump erreichen, was treibt ihn an?
Also, das ist alles alt, was er sagt. Er weiß, dass die Demokraten werden die Zwischenwahlen gewinnen, wenn das free and fair ist. Er probiert verschiedene Möglichkeiten aus. Ich glaube nicht, dass er weiß genau, was er machen wird. Er hat gestern behauptet, dass China in die Wahl eingemischt war. Er hat so vor ein paar Monaten behauptet, dass Iran habe sich in die Wahl von 2020 eingemischt. Und davor hat er behauptet, dass Venezuela habe sich in die Wahl von 2020 eingemischt. So, ich meine, er wechselt nur die Länder, nicht wahr? Ich meine, es ist dieselbe, also Schwachsinn. Er hat verschiedene Möglichkeiten hier. Er hat einen Krieg mit Iran angefangen. So er kann sagen, dass man sollte keine Zwischenwahl haben während einem Krieg. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Aber jetzt will er die Wählerlisten bereinigen. Und er wird auch Eis benutzen. um Wählen zu bedrohen. Er war sehr bedrohlich gestern.
Würden Sie sagen, Donald Trump hat da mit Erfolg, also Sie sprechen ja letztendlich auch davon, eine Wahl jetzt schon für den Herbst zu manipulieren, oder?
Ja, yeah, er spricht offen darüber. Ich war am Fernsehen in den Vereinigten Staaten vor kurzem mit Joe Walsh, ein ehemaliger republikanischer Abgeordneter, und der meinte, dass seine ehemaligen republikanischen Freunde sagen alle, okay, wir müssen keine Sorgen machen, Trump hat einen Plan für die Zwischenwahlen und wir sehen dieses Plan jetzt. Ob es erfolgreich wird, wissen wir nicht. Aber ich glaube, die Demokraten müssen bei 20 Punkte gewinnen, bei 20% gewinnen, um eine Chance zu haben. Er hat schon so viel gemacht, um die Zwischenwahlen zu gewinnen, zum Beispiel Gerrymandering.
Ja, da vielleicht da nochmal zur Erklärung. Unter Gerrymandering versteht man eben die bewusste parteipolitische Veränderung, Manipulation von Wahlkreisen, bei der die Grenzen eben so gezogen werden, dass die herrschende Partei sich einen Vorteil, vielleicht auch unfairen Vorteil bei künftigen Wahlen verschafft. Jetzt, Herr Stanley, wenn Sie sagen, die Demokraten müssten bis 15-20% Vorsprung gewinnen, um auch die strukturellen Vorteile der Republikaner auszugleichen, was sagt das denn über den Zustand der amerikanischen Demokratie?
Es gibt keine amerikanische Demokratie. Wir haben immer systematische Probleme gehabt, aber jetzt ist es ganz offen. Wir haben so viel Gerrymandering in verschiedenen Bundesländern. Es ist keine Demokratie. Aber man kann immer noch Wählen gewinnen, aber man muss bei sehr viel gewinnen.
Ja, und damit zeichnet Jason Stanley eben auch das eher düstere Blick für die Demokraten bei diesen Midterms, die im November kommen. Jason Stanley, Philosoph und Faschismusforscher von der Uni Toronto. Seit wenigen Tagen hat er auch ein neues Buch veröffentlicht, Gefälschte Geschichte, wie Faschisten die Vergangenheit umschreiben, um die Zukunft zu kontrollieren. Die 100. Ausgabe der ZDF-Satire-Sendung Die Anstalt sollte eigentlich ein Grund zum Feiern sein. Aber stattdessen gibt es ausgerechnet jetzt zum Jubiläum einen offenen Streit im eigenen Haus. Die ZDF-Leitung hatte einen geplanten Auftritt des Sängers und Rappers Danger Dan gemeinsam mit dem Pianisten Igor Levit kurzfristig gestrichen. Und die Redaktion der prominenten Satire-Sendung distanziert sich öffentlich von dieser Entscheidung. Der neue Song Keine Angst von Danger Dan, der liest sich stellenweise wie eine Anleitung für einen heimlich organisierten Widerstand gegen Rechtsextreme. Das ZDF meint, der Text könne auch als Aufruf zur Gewalt verstanden werden. Die Musiker sprechen von einer Zensur. Das Team der Anstalt nennt es einfach als Entscheidung mutlos. Joschka Brings mit der ganzen Geschichte und vor allem diesem Song des Anstoßes.
Es gibt jetzt zwei Optionen, beide machen Stress. Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt.
In Keine Angst von Danger Dan gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie könnten geheime Strukturen geschaffen werden, um sich gegen Rechtsextreme zu stellen? Es geht um Spraydosen, das Vermeiden von Fingerabdrücken und Telefonüberwachung. Ganz ohne satirische Ebene.
Das bedeutet keine DMs, keine Messenger und Mails. Alles, was verboten sein könnte, immer face-to-face. Lass das Handy zu Haus wegen Bewegungsprofilen. Und wenn sie euch erwischen, redet nicht mit ihnen.
In der ZDF-Sendung Die Anstalt sollten Danger Dan und Igor Levit den Song spielen. Inhaltlich eingebettet in die Satire-Sendung. Doch nun argumentiert der Sender, der Text des Liedes könnte als Aufruf zu Gewalt verstanden werden. Und der stehe im Widerspruch zu den eigenen Programmrichtlinien.
Im Zuge der Sendungsvorbereitung ergab die intensive redaktionelle Bewertung, in die auch die Geschäftsleitung des ZDF involviert war, dass dieser Widerspruch im Anschluss an die mehr als 7-minütige Live-Performance auf der Bühne nicht aufzulösen war.
Keine Angst empfiehlt ausführlich das sogenannte Outing von Nazis, also eine Veröffentlichung ihrer Adressen und Arbeitsstellen. Und gegen Ende des Songs suggeriert der Text dann auch körperliche Gewalt.
Also plant immer mit der Konfrontation. Habt Überraschungen dabei, wenn sie kommen. Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt. Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant. Ist dir klar, was zu tun ist? Ich sag nichts mehr dazu. Liebe Grüße an Lina, Gucci, Maya und Lalu.
Eine Solidaritätsbekundung an die Linksradikalen aus dem Antifa-Ost-Prozess und dem Budapest-Komplex, denen gewaltsame Überfälle auf Neonazis vorgeworfen wurden. Der Song ist 7 Minuten lang und trägt eher textlich. Musikalisch wiederholt er sich trotz ansteigender Dramatik. Das passt zur musikalischen Herkunft des Künstlers. Danger Dan ist Rapper. Er wurde als Teil der Antilopengang bekannt und engagiert sich seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. 2021 veröffentlichte er das Klavieralbum »Das ist alles« von der Kunstfreiheit gedeckt. Im gleichnamigen Song spielt er mit Ironie und den juristischen Grenzen der Kunstfreiheit. Das sorgte schon für Aufregung, als Danger Dan den Song vor 5 Jahren im ZDF-Magazin Royal spielte, gemeinsam mit Igor Levit. Auch damals ging es schon um Gewalt, doch der Song wurde gesendet.
Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Das ist jetzt anders. Danger Dan gibt an, vom ZDF-Justiziar für den Text von »Keine Angst« schon vor einigen Wochen grünes Licht bekommen zu haben. Ihm sei klar gewesen, dass das Lied nicht allen gefallen und Debatten auslösen würde, schreibt der Rapper auf Instagram.
Dass wir jetzt aber schon an dem Punkt angekommen sind, an dem eine ZDF-Intendanz autoritär in Sendungen eingreift, antifaschistisches Liedgut verbietet und eine Begründung verweigert. Das erschüttert uns. Und das nennt man nicht Demokratie. Das ist ein autoritärer Akt.
Das Team der Satire-Redaktion Die Anstalt distanzierte sich von der Ausladung durch die Leitung des Senders.
Wir empfinden die Entscheidung als mutlos, gerade jetzt, wo rechtsextreme Gewalt wieder stark zunimmt. Wir hätten es als öffentlich-rechtliche Pflicht angesehen, das Lied zu präsentieren und danach zu diskutieren.
Das ZDF hat am Nachmittag angekündigt, dass sich schon morgen eine Aspekte-Sondersendung dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied und dem Thema Widerstand gegen Rechtsextremismus auseinandersetzen soll.
Ja, keine Angst heißt der Song. Zu sehen ist er in der Anstalt nicht. Sie werden diese Debatte aber trotzdem kommende Woche in der 100. Folge abbilden. Und damit enden auch die Themen des Tages. Guten Abend.